Kerstin Gold ist eine in Berlin ansässige Strategieberaterin, die sich an der Schnittstelle von Kunst und Technologie bewegt. Als Ökonomin, Mitgründerin des Art plus Tech Report und Expertin für den Kunstmarkt berät sie Galerien, Museen und Kreativstartups bei der digitalen Transformation. Ob technologische Innovationen oft nur ein Hype sind und ob sich der Kunstbetrieb tatsächlich durch sie wandelt, besprechen wir in dieser Ausgabe von Fantasiemuskel, dem Monopol-Podcast für Kunst, Wirtschaft und gesellschaftliche Transformation. Mein Name ist Alexander Dutkin.
Und mein Name ist Friedrich von Borries.
Liebe Kerstin, schön, dass du heute da bist.
Vielen Dank, dass ich hier sein darf bei euch.
Fantasiemuskel. Ein Monopol-Podcast in Kooperation mit Vorstellungskraft X, einer Initiative von Thorsten Fremer und Friedrich von Borries.
Unsere erste Frage ist immer, wie bist du zur Kunst gekommen? Wir haben im Vorfeld über andere Dinge geredet, aber noch nicht über, wie du zur Kunst gekommen bist.
Das stimmt. Ich würde sagen, weder der Weg, wie ich zur Kunst gekommen bin, noch in den Kunstmarkt ist linear. Kunst, der würde ich sagen, früh in Berührung gekommen durch das Elternhaus, da aber durch die klassische Schule der alten Meister. Insofern würde ich da im ersten Versuch nicht von der großen Liebe reden. Mein persönlicher Zugang kam durch die zeitgenössische Kunst. Und ich habe eine Zeit lang in London gelebt und da ist ja die institutionelle Landschaft ganz anders organisiert. Das heißt, ich kann ohne teures Ticket in die Museen. Und das habe ich tatsächlich auch in der Form genutzt, dass ich mir teilweise einfach nur ein Werk angeschaut habe. Und ich finde, das bringt einen ganz anderen Zugang zur Kunst, weil du nicht im Nacken hast, du musst dein Ticket amortisieren. Und an die Zeit denke ich sehr gerne zurück. Und ich würde sagen, wenn du das erste Mal vor einem Werk stehst und du merkst, was es mit dir macht und dich nicht mehr loslässt, dann ist das auch nur noch eine Richtung, die du gehst in dieser persönlichen Reise der Kunst.
Das würde mich jetzt aber schon sehr interessieren, mal ein, zwei Beispiele zu hören, was für Werke das waren, die dich sozusagen so berührt haben, dass du vielleicht sogar mehrmals lange bei ihnen warst und was dann in dir da passiert ist.
Ja, also ich finde es grundsätzlich ja sehr schwierig, darüber zu sprechen, was ein Werk mit dir macht. Aber das Werk, was wirklich mit mir was in dieser Zeit gemacht hat, war David Hockney, eine Zeichnung von Celia Birdwell, seiner damaligen Partnerin oder Geliebten oder beides. Und das war eine Zeichnung, ganz unspektakulär, überhaupt nicht plakativ, ganz fein. Und da habe ich sehr viel Zeit vorverbracht. Und das war weder käuflich noch in irgendeiner Form so, dass ich dir erklären könnte, wie es in mein damaliges oder heutiges Lebenskonzept passt. Aber es war einer der Momente, wo man merkt, okay, das gibt mir was, das nehme ich mit. Das ist ein Dialog. Und der ist vielleicht auch gar nicht unbedingt vermittelbar, ne, an jemanden anders.
Das ist in der Beschreibung fast so, wie manche Menschen davon sprechen, was passiert, wenn sie sich in einen anderen Menschen verlieben. Mhm. Und dann gibt es ja auch das Entlieben, dass man vor diesem Menschen steht und denkt sich, boah, krass, in die war ich mal verliebt, wir haben zusammengelebt, was weiß ich. Und jetzt ist das ein Fremder. Ist das bei Kunstwerken genauso? Hast du dann auch die Erfahrung, dass du Kunstwerken begegnest und dich daran erinnerst, vor 10 Jahren hat das zu mir gesprochen und jetzt ist Stille?
Auf jeden Fall. Jetzt muss man dazu sagen, oder würde ich gerne hinzufügen, ich empfinde mich nicht als klassische Sammlerin. Das heißt, ich gucke jetzt zu Hause nicht auf eine Riesensammlung und wüsste das in Regelmäßigkeit irgendwie zu erfahren und darüber zu sprechen. Aber ich trotzdem, auch wenn man nur Betrachter ist oder nur wenig Kunst besitzt, ist es schon so, dass Werke, glaube ich, zu einem bestimmten Zeitpunkt für dich eine bestimmte Bedeutung hatten. Egal, ob du sie besitzt oder irgendwo gesehen hast. Und ich habe sehr viel Zeit verbracht mit Sammlerinnen und Sammlern, weil mich das grundsätzlich als Konzept sehr interessiert. Und es ist schon so, dass auch die meisten Sammlerinnen und Sammler davon sprechen, dass ihre Sammlungen im Grunde genommen Werke als Zeitzeugen sind. Das heißt, die können jedem Werk eine Anekdote in ihrem Leben beimessen. Die sagen, damals ist unser erstes Kind geboren, das war, als wir nach New York gezogen sind. Und ich glaube schon, dass die Intensität mit einem Werk vielleicht irgendwann schwächer wird oder blasser wird. Aber sie manifestiert, das Werk manifestiert ja immer noch einen Punkt in deinem Leben als Referenzsystem. Also selbst wenn ich an mir selber sagen würde, Mein Geschmack verändert sich sicherlich. Also ich habe lange Zeit mit installativen Arbeiten eher weniger anfangen können. Verändert sich das natürlich auch, je mehr man schaut, je mehr man lernt, je mehr man über sich lernt. Aber ich kann immer noch als Referenz für mich verorten, warum war das damals ein Moment, der mir in Erinnerung geblieben ist und was hat das Werk in der Form für einen Raum eingenommen oder für eine Stelle oder einen Sinn eingenommen.
Hast du dich damals auch schon beruflich und professionell mit Kunst oder dem Kunstmarkt beschäftigt? Und wenn nicht, wie bist du quasi zu den SammlerInnen und zum Kunstmarkt gekommen?
Also das stimmt, wir sind ja jetzt hängen geblieben an der Frage, wie bin ich zur Kunst gekommen. Eine andere Antwort hätte ich auf die Frage eben, wie bin ich in den Kunstmarkt gekommen? Denn ich bin von Hause aus immer schon Strategieberaterin oder Unternehmensberaterin gewesen und habe, bevor ich mich selbstständig gemacht habe, lange für große kreative Marken arbeiten können. Das heißt, zum einen klassisch das Beratungs- und Strategiehandwerk gelernt, aber wirklich auch eine lange, lange Zeit mich mit kreativen Marken beschäftigen dürfen, womit immer einhergeht, du hast wahnsinnig kreative, geniale Menschen und du hast demgegenüber immer diametral ein Gegenpol, sei es Kommerz oder Wirtschaftlichkeit oder verkaufen müssen. Und das immer zusammenzubringen, sowohl auf der inhaltlichen Ebene als aber auch auf der menschlichen Ebene, denn das sind ja Menschen, die in ganz verschiedenen Welten leben und auch unterschiedliche Ziele für sich verfolgen, das zusammenzubringen, darin habe ich immer schon meine Mission oder auch meine Passion gesehen. Und insofern würde ich sagen, das sozialisiert werden an der Schnittstelle, sich für Kreativität oder im weitestgehenden Sinne Kunst einzusetzen, ja, also so ein Advokat zu sein zwischen zwei Welten, ein Enabler zu sein, dafür, dass möglichst wenig verloren geht von der kreativen Seite. Das beschreibt, glaube ich, alles, was ich beruflich immer schon gemacht habe. Aber ich erinnere mich an ein Gespräch mit einer Dame aus dem Kunstmarkt, auf die ich traf und die sich wirklich Mühe gegeben hat, zu verstehen, was ich beruflich mache. Und als sie das dann verstanden hat, gesagt hat, dass jetzt, wo ich verstehe, was du tust, finde ich, das wäre total spannend und relevant für unsere Branche. Aber Dinge wie Beratung, Strategieberatung, Unternehmensberatung werden im Kunstmarkt jetzt per se so nicht unbedingt mit Selbstverständlichkeit nachgefragt oder nachgesucht. Und es fand ich total spannend, weil ich mich eben an der Schnittstelle ohnehin sehr zu Hause fühle. Und dann habe ich angefangen, wie man das so macht, mich so ein bisschen umzuhören, ein paar Testprojekte zu machen und habe dann aber als großen Schritt gesagt, ich verändere mein Vokabular. Und das war, heute muss ich manchmal lächeln, wenn ich aus dem großen Meeting komme und denke, hoffentlich hat mich jetzt ein Professor von früher nicht gehört, weil es nicht mehr so klingt wie Unternehmensberater, sprich. Aber ich methodisch unverändert das Gleiche tue, was ich für große Marken früher auch gemacht habe. Und dieser Effort, das Ganze einmal zu verpacken, hat mir das Entree in eine Branche ermöglicht, die das wirklich gut gebrauchen kann.
Ja, das wäre jetzt auch mal eine Nachfrage. Du gibst ja den Art plus Tech Report heraus. Was ist das und was ist der Beratungsbedarf des Kunstmarktes?
Ich beginne mal mit dem zweiten Teil der Frage. Also der Beratungsbedarf, und das betrifft ja nicht nur die Kunstmarktakteure, entsteht ja erst, wenn es einen Schmerz gibt. Und diese Branche ist ja eine der allerletzten, die sich ganz lange nicht hat bewegen müssen. Ist ja auch eine der letzten Branchen, die mit Originalen handelt. Das heißt, da gibt es ja auch Besonderheiten. Und ich glaube, es kamen verschiedene Dinge zusammen. Ganz sicher auch die Corona-Zeit, die da so einen richtigen Katalysator, so einen Push-Effekt verursacht hat. Und der Beratungsbedarf ist ganz unterschiedlich. Also du hast es vorhin gesagt, ich arbeite mit Galerien, die fangen teilweise noch bei Null an. Also müssen ihr Geschäftsmodell digitalisieren. Manchmal gibt es keine Webseiten. Das ganze Thema, wie verkaufe ich online? Will ich online verkaufen? Wie bin ich online auffindbar? Das sind so die Fragestellungen am einen Ende des Kontinuums. Und dann gibt es andere Mandate und die kommen sicherlich eher aus der Start-up-Welt, wo es da darum geht zu sagen, okay, wie können Technologien einen Beitrag leisten in dieser Branche, um sie zukunftsfähig zu machen, um sie nach vorne zu entwickeln. Und obwohl ich das ganze Spektrum mag und jedes Mandat natürlich unterschiedlich ist und solange die Fragestellung eine strategische ist, ich auch für alles zu haben bin, ist man als Strategin natürlich permanent damit beschäftigt, sich mit den Dingen zu beschäftigen, die da am Horizont auftauchen. Das heißt, wann immer irgendwie ein neues Thema auftaucht, habe ich schon den Eigenanspruch, das zu erkennen und dann möglichst schnell auch zu verstehen. Und wenn man dann mit dieser Neugier in diesem Markt verortet ist, dann fällt relativ schnell auf, dass vieles aus dem Bauch heraus bewertet wird, auch medial zum Teil, zumindest in den Anfängen. Und weil ich es ein bisschen leid war, auch immer zu sagen, ich habe das Gefühl, das stimmt nicht, dachte ich, so eine datenbasierte Entscheidungsgrundlage wäre doch mal ganz schön.
Love it.
Und das war der Ausgangsfunke, warum ich darin für mich selber so ein spannendes Projekt gesehen habe. Wir haben uns damals als Gruppe zusammengetan und waren aber alle auf der gleichen Mission, nämlich zu belegen, dass dieser Tech-Version dieser Tech-Skepsis durchaus auch eine Seite gegenüberzustellen ist, kommend aus der Sammler- oder aus der Konsumenten- oder aus der Nachfragerseite, die nicht ganz deckungsgleich ist mit dem, wie der Markt sich da zumindest zum damaligen Zeitpunkt gerne weiterhin etabliert gewusst hätte.
Was sind denn so, um vielleicht auch ein bisschen über den Inhalt zu sprechen, was sind denn so Dimensionen von Technologie oder technologische Aspekte, die du quasi gerne mehr im Kunstmarkt verankert sehen würdest oder die du vorschlägst? Also gibt es da so quasi gewisse Gruppen, die man definieren könnte, an denen Galerien und sonstige Akteure arbeiten sollten, können?
Also interessanterweise ist das ganz oft auch eine Frage, ne? Wenn man vor diesem Blumenstrauß an Tech-Möglichkeiten mittlerweile steht, ist man die Frage, was soll ich denn da machen? Und die Antwort, und da bin ich ganz tief von überzeugt und so würde ich meine Beratung auch beschreiben, ist, dass die Antwort immer auf der gegenüberliegenden Seite liegt, nämlich wie möchte es denn dein Kunde, deine Kundin oder in dem Falle, wenn wir in der Sprache bleiben, die Sammlerinnen und Sammler. Und insofern ist das auch eigentlich völlig unerheblich, was ich denke und rate, weil es ja doch zunehmend vehement eingefordert wird von der Sammlerinnen und Sammlerseite. Und das ist ja ganz klar. Also wenn man sich vorstellt, und das ist im Übrigen, jetzt darf ich meinen eigenen Report zitieren, zum großen Teil altersunabhängig, wenn Menschen gewohnt sind, in ganz vielen ihrer Lebensbereiche Dinge online bestellen zu können, alle Informationen sich zusammenzusuchen, ohne dass sie irgendwo Bittsteller sein müssen. Und dann gibt es eine Branche, bei der ist das alles anders. Da sinkt natürlich die Schwelle, das weiterhin so akzeptieren zu wollen. Und insofern ist das auf mittelfristige Sicht bezogen, glaube ich, völlig alternativlos, sich mit der Frage zu beschäftigen, wie digitalisiere ich mich? Und weil du das so gefragt hast im Anfang, die Digitalisierung per se kommt ja mit Eigenschaften, die den Kunstmarktmechanismen eigentlich total widersprechen. Und daher kommt das große Reibungspotenzial und möglicherweise auch die Widerstände. Ich persönlich glaube, es ist, wie gesagt, alternativlos. It's happening. Aber natürlich ist das so einfach, hier zu sitzen und zu sagen, ne, da wird weggeschaut oder da hält jemand an alten Mechanismen fest, weil der Markt ist ja so, wie er ist, aus Gründen, die ja auch nicht alle nur unüberlegt sind. Also so ganz einfach ist es dann auch nicht.
Du hast vorhin gesagt, als Strategin interessieren dich die Sachen, die am Horizont auftauchen. Dann wäre natürlich die Frage, was taucht denn da am Horizont auf im Moment?
Also es sind natürlich die großen Buzzwords. Also vor 4 Jahren war es dann erst Blockchain, NFTs, Web3. Jetzt ist es das große Zauberwort KI oder AI. Und darum rankt sich ja immer ein relativ schneller, oft medial auch untermauerter Diskurs, will ich gar nicht sagen, Diskussionsaufbausch, der zum Teil ja auch recht uninformiert verläuft. Und da habe ich schon immer ein Interesse daran zu verstehen, was passiert da, was kann die Technologie, wo liegen wirklich die Gefahren, aber auch vor allem, und ich finde, das wird oftmals eben in den Anfängen vergessen, worin liegt eigentlich auch die Stärke darin, also liegt da vielleicht auch das Potenzial für Bereicherung oder für Ergänzung für etwas? Und ich finde, je früher man dabei ist, das für sich so besser einschätzen zu können, desto souveräner ist man natürlich auch in den Diskussionen und in der Schwarz-Weiß-Diskussion insbesondere.
Aber wenn ich mir sozusagen mit der rudimentären Kenntnis, die ich habe, das angucke, was ich so kenne, ob das jetzt kreative Unternehmen oder welche, die sich als solche verstehen, die dann im Metaverse und Co. Sozusagen virtuelle Dependancen haben wollten, war auch mal ein Hype. Ist, glaube ich, vom Marktanteil äußerst überschaubar, was da jetzt tatsächlich umgesetzt wird. Dann gibt es immer so ein paar Spitzen, irgendwelche Einzelevents, NFT in der Kunst war auch ein Riesenhype, ist jetzt auch vom Anteil am Kunstmarkt im Vergleich dazu, was die sozusagen dem zugrunde liegende Technik im Alltagsleben anbelangt, auch irgendwie marginal. Ja, es gibt natürlich KünstlerInnen und Künstler, die sich mit künstlicher Intelligenz auseinandersetzen, ist aber auch irgendwie ein relativ kleiner Anteil, Fragezeichen. Also ist es tatsächlich, oder ist nicht vielleicht der Raum der Kunst der, in dem diese sozusagen vermeintlichen Gesetze des Fortschritts und der Innovation einfach nicht gelten?
Also ja und nein. Also ich denke, da ist auf jeden Fall eine Facette Besonderheit dabei, die da immer mitschwingt. Aber du hast jetzt NFT angesprochen, Metaverse, KI und um ganz ehrlich zu sein, das folgt ja immer dem gleichen Schema. Es gibt einen großen Hype, alle reden mit, dann hält das nicht, bewährt sich nicht, dann denken alle, es ist vorbei, es ist verschwunden. Aber die Theorie lehrt uns ja, es kommt wieder und dann in der nachhaltigen Variante. Und dieser erste Hype, finde ich, ist ja immer vonnöten, um zu verstehen, was geht gar nicht, was ist ein Dead End, aber worin liegt eigentlich die Tragfähigkeit dessen, was ja an technologischem Fortschritt einfach auf dem Tisch liegt. Und jetzt hast du das sehr vorsichtig, hast du das NFT-Wort hier eingeführt. Aber das ist für mich zum Beispiel ein gutes Beispiel. Da ist ja wahnsinnig viel schiefgegangen. Ich finde, man kann ja fast von Polemik sprechen. Ne? Also das war gleichbedeutend mit JPEG-Kunst und Riesenhype und jetzt wieder tot und Gott sei Dank weg. Aber was doch eigentlich dahinter steht, ist, dass eine Technologie ermöglicht, Digitales zu besitzen. Also aus Digitalem ein Original zu kreieren. Und das ist ja völlig losgelöst erstmal von dem Subjekt der Kunst, sondern es ist ein technologischer Schritt, den ich finde, der unfassbar spannend ist, wenn wir überlegen, wie unsere Welt sich gerade weiterentwickelt. Und wenn wir sehen, wie es Entwicklungen hingibt zu digitalem Besitz per se. Und das ist damit erst möglich geworden. Und dass es digitale Künstler gibt, die jetzt sagen können, dieses JPEG, wie du so schön sagst, ist mein Original. Das finde ich eine unglaubliche Errungenschaft. Und das, was wir gesehen haben, war zum großen Teil geschmacklose JPEGs, aber eben nicht nur. Und was wir jetzt sehen, was sich durchsetzt, ist eine neue Sparte der zeitgenössischen Kunst namens digitale Kunst, die sich zum Teil einer NFT-Technologie bedient, um das Thema Autorenschaft, Eigentumsrecht, Provenienz und auch das Thema, dies ist ein Original, nämlich die Nummer 0, zu manifestieren. Und ich finde das ganz großartig. Also den Begriff NFT, den braucht es ja gar nicht, aber das Anerkennen der Tatsache, dass wir digitalen Besitz jetzt institutionalisieren können, empfinde ich als eine ganz große Errungenschaft und ist überhaupt nicht weg.
Was ich sehr spannend finde, jetzt um bei diesem Besitz-NFT-Blockchain-Thema zu bleiben, ist auch die Logik der Beteiligung von KünstlerInnen, dass, wenn ich das richtig im Kopf habe, oder kommt natürlich auf die jeweilige Blockchain an, sozusagen auf das jeweilige Konzept, aber KünstlerInnen sich auch im Sekundärmarkt sozusagen noch an den Verkäufen profitieren. Mich würde super interessieren, ob du vielleicht so eine Success Story hast aus dieser Zeit oder auch aus jetzt mit einem deiner Kunden oder grundsätzlich im Markt, wo quasi so ein Konzept wirklich vollends aufgegangen ist, sprich, wo die Galerie irgendwas eingeführt hat auf Basis von eben einem Trend oder einer Möglichkeit, einer Opportunität und dann aber auch sowohl vielleicht die KünstlerInnen als auch die SammlerInnen, die, wie du schon gesagt hast, auch quasi neue Bedürfnisse entwickelt haben, wirklich so ein sehr kohärentes, so eine Symbiose sich irgendwie gebildet hat und du auch für dich vielleicht beobachtet hast, hey, das macht echt, also es ist wirklich cool, was da gerade entsteht und es geht auf sozusagen. Gibt es da so ein Beispiel, was du irgendwie gerade im Kopf hast?
Also ich finde vor allem, dass man sich klar machen muss, wir befinden uns auch bei dem Thema NFT-Technologie immer noch in den Anfängen. Also ich habe ganz viele verschiedene Beispiele mitbekommen, wo man eben auch sieht, das ist auch einfach noch nicht zu Ende gedacht. Aber nicht, weil es nicht das Potenzial hat, sondern weil es einen Prozess erfordert, genau wie das Thema KI und Urheberschaft. Also wir sind überall an den Anfängen und jetzt kommt die Realität. Und ich erinnere mich aber an einige Galeristen, die gesagt haben, also wir sind eine Galerie für Malerei, das ist ein Thema, damit brauchen wir uns nicht auseinandersetzen. Und hatten dann aber doch die Momente, wo Sammlerinnen und Sammler kamen und gesagt haben, ich hätte gerne ein Blockchain-basiertes Zertifikat, weil da fühle ich mich irgendwie besser als mit dem handschriftlich unterschriebenen Karo-Papier. Das heißt, das sind dann Realitäten, die von der Sammlerseite kommen. Genauso habe ich erlebt, dass auf Messen digitale Kunst auf NFT-Basis verkauft wurde und dann wusste man auch gar nicht so genau, was ist denn jetzt hier der Verkaufsort und muss ich das ausführen oder einführen und was ist eigentlich mit der Mehrwertsteuer, welches Land ist jetzt hier eigentlich das Referenzland. Also ich finde das fast interessanter, dass jeder Schritt am Ende konfrontiert wird mit der nächsten Schnittstelle, die es weiterhin zu gestalten gibt. Und das macht es aber auch so spannend. Und das heißt ja auch, dass alle, die sich mit dem Thema bewusst und wertfrei auseinandersetzen, die Möglichkeit haben, da einen Gestaltungsspielraum zu haben und Einfluss zu nehmen. Und das finde ich super.
Ja, mich würde interessieren, wer die SammlerInnen sind, die diese neuen Formen von digitaler Kunst kaufen. Sind das eher SammlerInnen, die sozusagen mit der Zeit gehen wollen, modern sein wollen, sozusagen einen bestimmten Bereich für sich abgeschlossen haben? Oder sind es junge SammlerInnen, die neu in die Kunst einsteigen, Digital Natives sind und da einen ganz natürlichen Zugang zu digitalen Formaten von Kunst haben, für die das vielleicht gar nicht dann das andere und das Neue ist, sondern das Normale und das Selbstverständliche.
Also grundsätzlich lässt sich nicht nur mit Kunstbezug feststellen, dass die kommenden Generationen Millennials, Gen Z, Alpha alle anders ticken werden als bisher. Und das bedeutet ja ein Umdenken überall auf der Verkäufer- oder Anbieterseite. Und ich würde auch nicht pauschalisieren wollen, dass nur junge Sammlerinnen und Sammler digitale Kunst kaufen, obwohl es auf jeden Fall zwei Gründe gibt, die das begründen. Zum einen ist es bei zeitgenössischer Kunst einfach immer schon so gewesen, du sammelst die Kunst deiner Zeit und du sammelst sie im Medium deiner Zeit und du unterstützt auch die Künstlerinnen und Künstler mehr oder weniger deiner Peer. Insofern ist das eigentlich fast ein normales Sammlerverhalten und die Vergangenheit zeigt ja auch, dass diese Sammlerinnen und Sammler mit ihren Künstlern dann wachsen, älter werden und somit aber ins Sammeln gekommen sind. Und das zeigen die Daten schon, dass junge Sammlerinnen oftmals über digitale Kunst ans Sammeln kommen, aber das ist ja keine Sucht, die vor einem Medium Halt macht. Also ich habe jetzt selten jemand erlebt, der sagt, oh, ich bin total kunstfanatisch und zwar nur für Skulpturen, sondern ne, wenn du den Weg für dich da reinfindest, dann ist das ja eine Entwicklungsreise, die nicht vor Medien oder Formaten Halt macht. Und das zeigen die Zahlen auch. Also es mag möglicherweise ein einfaches Entree sein, mit dem Sammeln zu beginnen, aber die machen nicht bei einem Medium Halt und verschließen sich einem anderen Medium. Ich glaube, was total wichtig ist, ist, dass diese Generationen nicht unbedingt was anderes sammeln, in Gesamtessenz, sondern dass ihr Weg, wie sie es suchen, wie sie sich damit auseinandersetzen vorab und wie sie es kaufen möchten, anders sind. Und darauf muss man sich einlassen.
Also keine Messe mehr, vielleicht sogar keine Galerie mehr, keine Ausstellungseröffnung mit roten Punkten.
Also ich weiß gar nicht, ob es ein Kein braucht, denn das ist ja immer so schwierig mit dem Schwarz und Weiß. Aber also eine Lieblingsfrage an meine bei Neugeschäftsgesprächen an meine Kunden ist, die erzählen dann häufig, was sie gerne besprechen möchten und strategisch erarbeiten möchten. Aber sie möchten nicht über ihre Sammlerinnen und Sammler sprechen und sie möchten auch nicht über ihre Künstlerinnen und Künstler sprechen. Und das respektiere ich auch, weil ich empfinde mich als Unternehmensberaterin. Aber es drängt sich dann relativ schnell die Frage auf, mit wem macht ihr in 5 Jahren euer Geschäft? Und die Kaufkraft in 5 und in 10 Jahren ist eine andere als heute. Und die Kaufkraft tickt anders. Und das heißt, wenn ich mich heute nicht darauf vorbereite, dann wird es schwer, relevant zu bleiben oder im Geschäft zu bleiben. Und insofern ist das auch für Galerien meiner Meinung nach nicht eine Entweder-Oder-Entscheidung, sondern ein überstrapaziertes Wort, hybrider Ansatz, aber da ich nicht weiß, wo meine Kunden sich morgen dafür entscheiden werden, sich über mich zu informieren oder von mir zu kaufen, muss ich mich eben für alle Eventualitäten aufgestellt haben. Und interessanterweise zeigen ja Studien auch, dass der 70-jährige Sammler auch mal gerne auf dem Sofa am Sonntag sitzt und online den Buy-Button klicken würde, wenn es den dann gäbe. Insofern ist es auch gefährlich zu sagen, mit jungen Leuten mache ich mein Geschäft nicht, sondern das ist ja eine Gesamtentwicklung. Also insofern, ich würde immer sagen, sich vor allem damit zu beschäftigen, wie bin ich auffindbar, digital oder im Netz, und wie kreiere ich Möglichkeiten für Leute, sich über mich, meine Künstler, meine Produkte zu informieren, und wie mache ich es besonders leicht, auf mich zuzugehen oder gar zu kaufen. Und das ist natürlich der Knirschpunkt. Die meisten Leute wollen nicht, dass Online-Verkäufe möglich gemacht werden, aus vielen verschiedenen Gründen. Aber wir kennen ja auch die Zahlen von Leuten, die sagen, also wenn ich zweimal klicken muss und hier passiert nichts, dann bin ich raus. Und das ist ein Wabonspiel, was jeder Unternehmer für sich selber entscheiden muss.
Teil dieser Lösungen oder auch dann, wenn es um die Buttons geht, liefern ja auch Startups. Und du berätst Startups, du bist zum Beispiel Teil vom Cult Tech Accelerator oder warst Teil als Beraterin und Coach sozusagen. Vielleicht kannst du da nochmal ganz kurz sagen, wie diese Startups ticken. Und ich finde es sehr super spannend, dass sie überhaupt existieren. Und wie die dann sozusagen auch zusammenspielen mit diesen, ja, irgendwie vielleicht manchmal sehr verstaubten Galerien und den Emerging Collectors, wie du gerade so beschrieben hast.
Also die würden sich sehr freuen, wenn man sie subsumiert unter die machen die Buttons. Was ich vorhin vielleicht noch nicht ganz so deutlich gemacht habe, ist, dass mittlerweile die Hälfte meiner Kunden in der Tat aus dem Art-Tech- und Culture-Tech-Bereich kommt und nicht mehr nur aus dem klassischen Kunstmarkt. Und wie ich anfänglich beschrieben habe, das mag ich sehr. Also dass ich nicht nur an der Schnittstelle bin, sondern diese beiden Welten jetzt auch irgendwie beide berate und dann auch möglicherweise wie ein Matchmaker zusammenbringen kann. Und die Startups kommen von wo ganz anders. Die Startup-Szene, die lebt von Disruption, von Innovation, von Trial and Error. Der Kunstmarkt ist traditionell, möchte es gerne so behalten. Also das ist schon, sind zwei Welten. Und deswegen ist der Hauptaufhänger in meiner Beratungstätigkeit mit Startups erstmal festzustellen, braucht jemand dein Produkt, was du so hier mitbringst? Wie kann man das gegebenenfalls so drehen, dass es eine Relevanz bekommt für die Branche? Und dann fast noch genauso wichtig, wie kommt man als Externer mit einem Tech-Produkt in einen Markt, der nicht auf dich wartet? Und das sind unglaublich große Hürden für Gründerinnen und Gründer. Und das zu begleiten, dahingehend zu beraten, hat ja einen doppelten Effekt. Denn wenn das ein gutes Produkt ist, hat der Markt, für den ich brenne und in dem ich zu Hause bin, hoffentlich ja langfristig was davon.
Kannst du uns das an einem Beispiel mal plastisch machen?
Ja, also beispielsweise, ich anonymisiere das jetzt, aber arbeite ich länger schon mit einem Startup zusammen, das hatte eine NFT-Idee. Da war also der erste Schritt natürlich zu überlegen, wie arbeitet man das Produkt heraus, ohne dass es das Label braucht. Denn insbesondere, wenn du den Kunstmarkt brauchst, solltest du dir das nicht auf die Stirn schreiben. Und wir haben dann herausgefunden, es ist die dahinterliegende Technologie, aber braucht es nicht im Label auf dem Produkt oder auf dem Softwareangebot. Und dann waren die Gründerinnen sehr stark davon überzeugt, dass die Klientele Galerien sein müssten. Und der ganze Businessplan war darauf ausgerichtet. Und wir haben dann zum einen analysiert, auch durch Umfragen, dass, und das weiß ich aus der eigenen Erfahrung, dass die Galerien wirklich wenig Bereitschaft oftmals zeigen, natürlich nicht alle, sich irgendwie zu verändern oder ein teures Produkt einzukaufen, wenn sie nicht müssen. Und weil das Thema Geld natürlich auch ein präsentes ist, muss man auch ganz klar sagen, gerade bei den kleinen und mittelgroßen. Und das Produkt wurde dann am Ende gedreht und zu einem Sammlerprodukt gemacht mit einem anderen Anreiz und einem anderen Aufhänger. Und da hat es dann eine wesentlich größere Bereitschaft gegeben, dafür im Abo-Modell auch Geld auszugeben. Und das hat ein Dreivierteljahr gedauert und scheint jetzt sehr erfolgreich zu sein.
Ja, wir schließen unsere Runde ja immer mit der Frage nach dem Fantasiemuskel. Und ich glaube auch als Strategiemensch, du hast zwar gesagt, Dich interessieren dann die Sachen, die am Horizont auftauchen. Aber manchmal erkennt man sie da ja noch gar nicht oder sie sind noch ganz klein und man muss sie sich doch vorstellen und imaginieren können oder irgendwie die Größe abschätzen. Also was ist deine, wie trainierst du die Fähigkeit, von dem vielen, was am Horizont auftaucht, das zu erkennen, was dann wirklich mal eine Relevanz hat, neben dem, was auftaucht und tatsächlich wieder verschwindet oder wo vielleicht nicht die nächste Welle kommt, sondern es ist einfach ausebbt. Gibt es da eine Fähigkeit? Kann man die trainieren oder ist das Trial and Error?
Ich glaube, da habe ich eine Fähigkeit. Aber Fantasiemuskel zu trainieren, finde ich elementar als Grundvoraussetzung für innovatives Denken und Arbeiten. Und ich finde Perspektivwechsel auch total wichtig. Also ich bin permanent in Bewegung in puncto Weiterbildung. Ich mache auch Sachen, die nicht naheliegend sind, weil man sucht sich ja oftmals schon die Sachen zurecht, die passen, die kommod sind, wo man schon gut ist. Und das versuche ich immer wieder aufs Neue, mir was Neues aufzuerlegen, was dann auch wirklich erstmal ein harter Weg ist, sich da durchzuboxen und das anzueignen. Und ich finde, Muskel hört sich ja auch so an, als trainiert man für einen besonders fantasiereichen Output oder so. Aber ich finde, Fantasiemuskel ist für mich auch vor allem eine Haltung, oder? Wie ich auf die Dinge gucke, wie ich Gespräche führe, wie ich Dinge analysiere, wie ich sie immer wieder drehe oder mich auch zwinge, sie von einer anderen Seite, aus einer anderen Perspektive anzuschauen. Ich finde, das hält schon ganz schön in Bewegung.
Erlaubst du mir hoffentlich noch eine Nachfrage? Weil in meinem Kopf das sofort so einen Kinofilm ausgelöst hat, als du gesagt hast, du auferlegst dir dann Fort- und Weiterbildungen, die eigentlich sozusagen nicht kommod sind oder gar nicht in Anführungszeichen passen, die du dir normalerweise gar nicht raussuchen würdest. Also klingt für mich so wie sowas Kontraintuitives. Kannst du es mal auch nochmal ein Beispiel geben? Was waren denn so ein, zwei solcher Weiterbildungen oder Weiterentwicklungen oder die du dir auferlegt hast?
Habe ich auferlegt gesagt? Ja, ich sehe darin ja auch eine reizvolle Herausforderung und sie sind nicht ganz artenfremd. Aber ich mache jetzt nicht nur Kunstmarktweiterbildung, wollte ich damit sagen. Also ich bin ans Blockchain-Institut gegangen in Frankfurt, das war schon ganz schön trocken. Jetzt mache ich gerade eine KI-Weiterbildung und muss Dinge coden und programmieren, die ich nie in meinem Leben brauchen werde. Und ich finde das gut. Ich glaube, das Herausforderndste ist mein Französischkurs. Den empfinde ich als die größte Herausforderung. Den brauche ich überhaupt nicht heute. Aber das im Zusammenspiel finde ich gut. Ich mag das Gefühl, in Bewegung zu bleiben und es dabei nicht immer den leichtesten Weg zu nehmen.
Dann bin ich gespannt, wann du von deiner Hundetrainer-Ausbildung erzählst.
Katzentrainer,
genau. Vielen, vielen Dank.
Dankeschön.
Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
Fantasiemuskel. Ein Monopol-Podcast in Kooperation mit Vorstellungskraft X, einer Initiative von Thorsten Fremer und Friedrich von Borries.